Hallo und herzlich willkommen zu Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs mit Wolfgang Held. Wenn wir Menschen, wenn du der Schlüssel bist auf die Frage, worum es eigentlich geht, und wenn Körper und Geist zusammengehören, dann ist in deinem Körper, in unserem Körper die Antwort. Ja, Walter Bühler, der anthroposophische Arzt, hat vor 70 Jahren bei der Weleda dazu einen Vortrag gehalten. Der Leib als Instrument der Seele. Daraus sind viele Bücher geworden und dieser Spur will ich folgen. Steigen wir ein. Ja, ich möchte dich herzlich einladen, auf 4 Ebenen auf deinen Körper zu schauen. Auf unseren menschlichen Körper. Um so noch besser zu verstehen, was uns ausmacht, wo die Reise denn hingehen soll. Da fällt natürlich zuerst die Aufrechte ins Auge, dass wir senkrecht stehen. Und wie schön wäre es, und es gibt Menschen, die können das ja sogar, wenn wir uns erinnern könnten, wie uns das mit knapp einem Jahr gelungen ist. Denn kaum etwas unterscheidet uns mehr vom Tier als dieser Weg in die Senkrechte. Dazu lohnt es sich, Hundewelpen oder kleinen Katzen zuzuschauen. Natürlich sind die auch erstmal total unbeholfen. Aber sobald die Muskulatur etwas gereift ist, die Pfoten stabiler werden, die Läufe halten, können sie anschleichen, können sie springen, können sie all das, was sie dann später als großes Tier auszeichnet. Am extremsten las ich das bei Mauerseglern, dass schon nach einem Tag Flug sie dann auf die große Reise nach Afrika sich aufmachen. Ist also ganz anders als bei uns Menschen, wo wir, du, die Aufrechte geübt hast und gefallen bist und wieder geübt hast und wieder gefallen bist, um dann irgendwann wackelig stehen zu können, das mit einem großen Grinsen zu feiern und erst danach reift die Wirbelsäule zu ihrer klassischen S-Form. Davor hat sie so einen noch embryonalen, einfachen Bogen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen uns Menschen und dem Tier. Wir gewinnen die Aufrechte und dann kommt der Leib hinterher. Anders beim Tier. Das kann laufen, springen, rennen, fliegen, sobald die Muskeln, Federn und Knochen weit genug ausgereift sind. Vielleicht sitzt du jetzt gerade, während du diesen Podcast hörst. Dann möchte ich dich, wenn du das nächste Mal aufstehst, bitten, dich daran zu erinnern, dass diese Aufrichte, die du kannst, die wir Menschen alle können, kein Geschenk der Natur ist, sondern wir das errungen haben. Wir das gegen die Schwerkraft errungen haben und uns dadurch aus der Schwerkraft befreit haben. Und diese Befreiung hört ja nicht auf. Denn wenn wir stehen, findet ja fortwährend dieses feine Tarieren von links nach rechts, ein kleines Schwanken von vorne nach hinten statt. Es ist kein statisches Stehen, sondern fortwährend ein sich neu ereignendes Stehen aus einem feinen Balance, aus einem feinen Tanz, sodass dieser Triumph, möchte ich sagen, nicht aufhört. Ja, was heißt das denn im Gegensatz zu dem, wie das Tier seinen Körper nutzen kann? Dass so wie wir den Körper nutzen, und das ließe sich auch auf die Hand, das ließe sich auch auf die Sinne übertragen, das mache ich dann lieber später mal in einem Podcast, wir das errungen haben. Und ich vermute, du wirst genug Beispiele in deiner eigenen Biografie haben. Das, was du selbst errungen hast, da bist du frei. Die größte Übung unseres Lebens, ein freies menschliches Wesen zu werden, das haben wir da mit einem Jahr vollbracht. Sodass die Aufrichte ist das Signal der Natur an uns. Und indem sie uns das auch überlässt, die Aufrichte zu erreichen, ein freies Wesen zu werden. Wir müssen also nicht in die Philosophie und in die Religion gehen, um diese menschlichen Grundwerte zu fassen, sondern die haben wir mit unserem Körper direkt vor uns. Und der erste Punkt ist jetzt der, dass wir ein freies Wesen sind und die Natur das will, indem sie uns überlässt, die Aufrechte zu erreichen. Dabei geht es nicht ohne die Gemeinschaft. Auch da unterscheiden wir uns vom Tier. Wenn man Katzenjungen, so übel das ist, früh von ihrer Mutter wegnimmt, lernen sie trotzdem, ihre Krallen zu säubern und ihr Fell zu putzen. Das sitzt so tief als Weisheit im Leib, als Instinkt. Anders bei uns Menschen. Die Schilderungen sind sicher nicht alle glaubwürdig, aber es gibt ja über 50 solche Berichte von Kindern, die irgendwie verloren gingen und dann im Wald von Wölfen oder so aufgezogen wurden. Und worin sie sich ja übereinstimmen ist, dass dann die Kinder wolfsartig wurden, eben nicht die Aufrechte und schon gar nicht die Sprache entwickeln. Die Aufrechte ist ein zutiefst persönlich errungener Erfolg und zugleich Zeichen der menschlichen Gemeinschaft. Das ist doch großartig, dass das zusammenhängt, dass unsere ganz persönliche Freiheit eben doch angewiesen ist auf die Menschen um uns herum. Du kannst stehen, weil du selbst das errungen hast und weil du es bei anderen Menschen gesehen hast. Wenn wir stehen, können wir somit einen Dank an uns selbst richten und an die Menschen um uns herum, die uns stehen gezeigt haben, vorgelebt haben. Und ich finde das ein wunderbares Bild dafür, dass die persönliche Freiheit und das Netz der Mitwelt, die uns das ermöglichen, ja, wie zwei Seiten einer Medaille sind. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt bei diesem Weg, wo ich mit dir untersuchen möchte, wie in unserem Körper sich etwas von diesem, ja, ich nenne es mal, göttlichen Möglichkeitsraum zeigt, den die Natur uns schenkt, den die Natur uns anbietet. Im ersten Fall war es ja sinnvoll, bei einem Katzenwurf zu schauen, wie denn so kleine Katzen lernen. Jetzt empfehle ich dir einen Besuch im Zoo und dort im Affengehege, bei den Menschenaffen, einmal einen Orang-Utan oder einen Schimpansen zu betrachten. Vielleicht wie er gerade eine Banane schält und dann so philosophisch in die Umgebung schaut. So menschlich wirkt doch das. Doch in dem Moment, wo er sich erhebt und losläuft, siehst du den gewaltigen Unterschied zu uns Menschen. Er läuft und dabei schwankt der ganze Körper von links nach rechts. Wie kommt das? Durch die kurzen Beine. Sein Schwerpunkt ist nicht wie bei uns Menschen im Becken, im Bewegungsmittelpunkt, sondern liegt höher, im Bauchnabel höher oder noch höher. Und dadurch, sobald er läuft, schwankt, bewegt sich der ganze Leib. Wie anders ist das bei uns Menschen? Weil bei uns, bei dir, die Mitte im Becken sitzt, wenn du läufst, bleibt alles ruhig, kann alles ruhig bleiben. Wir vermögen, in der Bewegung Ruhe zu halten. Ich bin früher mit meinen Töchtern, sind wir mit der Familie reiten gewesen. Und wenn man dann so galoppiert, das ist ja ein Rausch, dann kommt alles in Bewegung. Man verschmilzt mit dem Tier in diesem Bewegungsrausch. Das ist beim Tier so. Wenn das Tier sich bewegt, bewegt sich alles. Ein Pferd, ein Reh, ein Elefant oder eine Schlange. Tiere bewegen sich so anmutig, wunderschön und sind gleichzeitig in dieser Bewegung gefangen, weil sie dann ganz Bewegung sind. Umgekehrt, wenn ein Hund dann Witterung aufnimmt, erstarrt er beinahe. Und das finde ich jetzt so interessant, dass in der Aufrechte, in der menschlichen Gestalt, sich verwirklicht, was so zu unserem inneren Wesen gehört dann, dass wir eine Ruhe empfinden können, entwickeln können, in der Bewegung Ruhe halten. Ich habe bei einem Buch zur Waldorfpädagogik auch in allen Klassen hospitiert, von 1. bis 12. Klasse, von Physik über Eurythmie bis Englisch und Erdkunde. Und eines der berührendsten Momente war in einer ersten Klasse Formen zeichnen, wenn dann die Schülerinnen und Schüler ein Blatt haben und eine Form links und rechts spiegeln. Dann fährt die kleine Hand mit einem dicken Stift oder Wachsblock über das Papier und der Blick folgt ganz ruhig. Bewegung und Ruhe zugleich. Ich finde, es gibt kaum etwas, was mehr unser Menschsein auszeichnet, ins Bild bringt, wie solche Momente, wo Bewegung und Ruhe sich die Hand geben, eins werden. Und in der Gestalt haben wir es, weil wir können laufen und dabei bleibt aber, weil eben im Becken der Schwerpunkt sitzt, die Gestalt ruhig. Bewegung und Ruhe können wir vereinen. Das ist etwas, das Zweite, was uns die Natur wünscht, dass wir das fortwährend erfüllen. Dass wir, jetzt drücke ich es mal beruflich aus, Unternehmer und Philosoph, Unternehmerin und Philosophin immer zugleich sind. Dass wir tätig sind und uns dabei über die Schulter schauen. In der Anthroposophie steigert sich dieser Gedanke ja dann, dass das Exoterische und das Esoterische sich die Hand geben, dass wir tätig sind und im Selbstgespräch sind. Und wo du in die eine Seite fällst, nur noch tätig bist, ohne in diese innere Ruhe zu kommen, oder nur in der Ruhe bist, ohne dich zu engagieren, verlässt du eigentlich diese menschliche Mitte, die aber leiblich veranlagt ist. Als würde die Natur sagen, schau, ich gebe dir eine Mitte, dass du sie immer wieder finden kannst. Und ich möchte sagen, von dieser Mitte kannst du nicht groß genug denken. Dazu ein Bild, ein religiös-historisches Bild. In der frühen Antike steht für den Himmel ja die Pyramide. Vier Linien weisen da nach oben und kommen zusammen in diesem Punkt, dem goldenen Pyramidion der Spitze. Und wenn dann die Sonne untergeht und alles schon im Dämmerlicht ist, leuchtete diese Spitze über der Landschaft wie eine Verheißung. Da ist die Einheit des Himmels. Die schwebt da über uns. Und wir sind aber wie Osiris zerteilt in diese vier Seiten, die dann den Boden der Pyramide ausmachen. Ich werde mal später alleine darüber sprechen, über dieses Motiv, was mich immer wieder bei Ägyptenreisen beschäftigt hat. Jetzt nur so viel. Die Umkehrung davon ist dann das christliche Kreuz. Und das würde ich jetzt gar nicht immer als Bild des Gekreuzigten nehmen, sondern da ist es das Umgekehrte. Vier Punkte kommen in der Mitte zusammen, münden in der Mitte. Da ist der Himmel nicht mehr wie bei der Pyramide oben, sondern in der Mitte, in deinem Herzen. Und dazu sind wir leiblich veranlagt. Das finde ich das großartige Bild. Und ich nehme einen dritten Punkt, der jetzt auch wieder mit dem Herzen zusammenhängt, hinzu, nämlich unsere Körpertemperatur von 36,5 Grad. Und mathematisch ist es ja so, dass es da diesen goldenen Schnitt gibt, dieses Idealmaß des Lebens. Der ist aber bei 38,1, 38,2. Da sind wir also in unserer Körpertemperatur darunter. Und wenn man so schaut, wie das beim Vergleich zu den Tieren sich verhält, ist es ja interessant. Es lohnt sich da mal, sich mal so an eine Kuh zu lehnen. Wie wunderbar warm ist dieser Leib. Oder auf dem Bauernhof, wenn ein Schwein das zulässt, dass man sich so dran schmiegt. Oder ein Hund. 39 Grad, 40 Grad fast. Manche Vögel, selbst in Sibirien, so in dieser Eiseskälte von minus 40 Grad, hat dann so ein Rotkehlchen plus 42 Grad Körpertemperatur. Unsere 36,5, da sind wir richtig coole Knochen. Das teilen wir mit sehr wenigen Tieren. Ja, es gibt schon einige. Zum Beispiel den Elefanten. Aber die nahen Säugetiere sind alle wärmer. Und was ist das jetzt für ein Phänomen, dass da die Natur uns nicht mit so viel Wärme ausstattet? In der anthroposophischen Menschenkunde ist das ein Grundphänomen, immer wieder darauf zu schauen, wo im Leiblichen sich etwas nicht ganz erfüllt. Dadurch entsteht ein Freiraum, möchte ich sagen. Und das kannst du auch beobachten, wenn du mal so leicht Fieber hast, so 38, 38,5, es dir aber jetzt nicht so schlecht geht, du also nicht so sehr von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen geplagt bist, sondern nur dieses Fieber hast. Also ich habe beobachtet, dann fühle ich mich so in einer Einheit mit der Welt. Eben, man ist im goldenen Schnitt. Aber was schwer gelingt, sich jetzt empathisch für etwas zu erwärmen. Dazu braucht es diese Kühle, diese etwas leichte Kühle, die wir haben, aus der wir dann innerlich uns erwärmen. Und Alexander Solzhenitsyn, der ja unter furchtbaren Umständen in Sibirien im Gefangenlager war, beschreibt das in seinem Buch Archipel Gulag, dass viele seiner Mitinsassen vor Kälte gestorben sind und ihm dieses Schicksal deshalb nicht widerfahren sei, weil er sich eine Regel aufgezwungen habe. Er sagte sich, ich darf niemals die Wärter, so übel sie mich auch behandeln mögen, hassen. Ich muss seelisch diesen Wärmeraum halten. Da hängen ja seelische und körperliche Wärme eng zusammen. Und ich finde es interessant, dass es eine Fernsehserie gibt, die heißt 37 Grad. Und da werden immer wieder Menschen porträtiert, die aus Idealismus etwas zustande bringen. Eine Imagination, würde ich sagen, dieser Titel. Denn tatsächlich, Da ist ein Freiraum, ein Wärmeraum, Freiraum, der sich nicht ganz erfüllt, dass wir eben so wie wir auch nicht so vollkommen uns bewegen wie die Tiere, da entsteht ein Freiraum, ist es hier auch. Die Vollkommenheit erfüllt sich nicht ganz. Das ist der dritte Punkt und der lenkt mich gleich zu einem kosmologischen kurzen Exkurs, dass wir nicht vollkommen sind. Die schönste Erzählung dazu kommt aus dem Mithras-Kult, einer späten Sternenreligion. Die zeigt, dass der manchmal lakonisch gesprochene Satz »Nobody is perfect«, »Irren ist menschlich«, ja, ich möchte sagen, einen Mysterienhintergrund hat. Das ist eine tiefe Wahrheit. Und dazu gehört in dem Mithras-Kult folgende Vorstellung. Das ist ja eine Sternenreligion. Und nach der ist es so, dass wenn die Konzeption stattgefunden hat, wenn unser Leben beginnt, dann wandern wir durch den Tierkreis. Deshalb heißt übrigens noch heute im Sternbild Krebs, Zentrum des Krebs, Präsepe, die Krippe, weil wir dort dann in die Zeit ragen, hineinkommen. Wir wandern durch den Tierkreis und diese Regionen des Tierkreis, die haben jetzt die Neigung, oder in sich, dass die Fähigkeit, ihre Vollkommenheit uns zu geben, wie sie das bei den Tieren auch machen. Und wenn wir so als werdende Seele bei dem Löwen beispielsweise vorbeireisen auf dieser kosmischen Reise, dann will diese Region uns zu einem vollkommenen weiblichen Gefühlswesen machen, mit vollkommener Empathie und Mutkraft. Nun ist aber an unserer Seite der Mithras-Sonnengott mit großem Schwert und Mantel und der treibt jetzt diese Tierkreiskräfte zurück, dass sie nicht voll zur Auswirkung kommen. Dann gehen wir weiter und kommen bei dem Stier vorbei. Diese Region will einen männlichen Willenskraftprotz aus uns hervorbringen. Und wieder ist es der Mithras-Sonnengott, der diese Kraft zurückhält, wie auch beim Skorpion die Gedankenkraft, sodass immer eine Lücke bleibt. Und da sind wir wieder bei diesem Motiv, was ich am Anfang schon mit dir geteilt habe, dass die Natur in uns die Freiheit wie ein Keim veranlagt hat. Und auch hier jetzt sogar die höchsten Götter um unsere Freiheit, um unsere Unvollkommenheit kämpfen. Ich finde das ein sehr beruhigendes, ein wundervolles Bild. Denn wenn mir etwas nicht gelingt, hadere ich schon mit mir und das kennst du vielleicht auch. Und hier der Gedanke, es ist Gottes Werk, dass du nicht vollkommen bist. Da hat der Mithras-Gott gekämpft gegen die ganze Sternenwelt, dass du unvollkommen bist, dass du damit frei bist, ein Wesen in Entwicklung bist, ein werdender Mensch, wie es der Anthroposoph Jürgen Smith so gern formuliert hat. Der Mensch ist ein, wir Menschen sind werdende Menschen. Wir sind Mensch und zugleich werden wir Mensch. Ja, das ist der nächste Punkt, den ich jetzt hier besprochen habe, dass mit den 37 Grad da ein Wärmeraum frei ist und zur Unvollkommenheit von uns Menschen gehört, dass das ein göttliches Werk ist. Es ist nicht so, dass die Götter da nicht mehr zu Ende gearbeitet haben, sondern umgekehrt. Sie haben gerade mit diesem Freiraum geschaffen. So gilt es in der Mithras-Religion jedenfalls. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dieser Freiraum, dass unsere kindliche und jugendliche Entwicklung so lange dauert. Ich erinnere mich noch gut, wir hatten einmal eine Katze und die hat nach wenigen Monaten fingen die Zähne an zu wackeln und wir bekamen Angst, warum da die Zähne ausfallen. Dann sagte der Tierarzt, ja, das ist der Zahnwechsel. Der ist eben bei Tieren viel früher als bei uns Menschen. Auch die Geschlechtsreife, selbst bei den nahen Menschenaffen, ist es vor 10 Jahren, bei 5, 6 Jahren, bei Schimpansen beispielsweise. Es braucht wohl da viel mehr Zeit, dieses Unspezialisierte, was mit dem menschlichen Körper zusammenhängt, zu entwickeln. Zum Schluss möchte ich noch eine merkwürdige Rechnung mit dir teilen. Sie stammt von dem Biologen Walter Stahl. Er hat sich gefragt, warum werden eigentlich die Tiere so und so alt? Und er hat festgestellt, dass sich das im Atemrhythmus der Tiere spiegelt. Tiere, die einen schnellen Atemrhythmus haben, leben nicht so lange, Tiere mit einem ruhigen Atem lange. Ein Elefant atmet 6-mal die Minute, alle 10 Sekunden ein Atemzug. und wird 60 Jahre alt. Und wenn man das zusammenzählt, kommen ungefähr 200 Millionen Atemzüge zustande. Eine Giraffe, die atmet fast doppelt so viel, 10-mal die Minute, und sie wird auch nur halb so alt, 30, 35 Jahre. Und so hat er festgestellt, dass die meisten Säugetiere auf diese ja riesige Zahl von 200 Millionen Atemzüge in ihrem ganzen Lebensspanne kommen. Die Ausnahme bilden jetzt Mensch und Affe. Denn ein Schimpanse hat, jetzt muss ich kurz nachlesen, 19 Atemzüge, also ungefähr wie wir Menschen, und lebt 45, fast 50 Jahre. Das heißt, die Menschenaffen kommen auf die doppelte Zahl, fast 400 Millionen Atemzüge. Und wir Menschen, 18 Atemzüge, werden 75, 80, 90, 100 Jahre alt. Das heißt, wir haben 600, 700 Millionen Atemzüge, haben also doppelt so viel wie die Schimpansen und dreimal so viel wie die Säugetiere. Wir haben ein langes Leben, ein viel längeres Leben als alle Tiere, wenn man es auf die Atemzüge bezieht. Doch nicht nur die Lebensspanne ragt da weit über die Tiere heraus. Es gibt noch eine Besonderheit und an der liegt mir jetzt. Ein Pferd wirst du am Ende nicht mehr reiten können. Das kommt auf einen Gnadenhof. Und doch ist es so, dass eine Stute 30-jährig immer noch ein Fohlen zur Welt bringen kann, immer noch fruchtbar ist. Die Säugetiere sind bis zu ihrer letzten Lebensstunde fruchtbar. Nur wir Menschen haben eine Lebensspanne nach unserer biologischen Fruchtbarkeit, haben eine eigene Lebensspanne, die wir dann Alter nennen. Ja, ich glaube, man kann sagen, nur wir Menschen werden alt. Alter gibt es im Tierreich nicht. Ein Tier ist bis zu seinem letzten Lebenstag fruchtbar, in der mittleren Lebensspanne also. Die Natur schenkt uns das Alter. Das ist ja dann, wo wir nicht mehr biologisch, zeugungs-, gebärungsfähig sind, sondern geistig. Wobei 65 oder 70 Jahre Lebensalter ist ja heute kein Alter mehr. Ich nehme es da mit der Einteilung von Matthias Horks, dem Zukunfts- und Trendforscher, der das Leben nicht mehr in die klassischen drei Teile teilt, Kindheit, Jugend, Ausbildung, Beruf, Familie und dann Lebensalter, sondern in fünf Teile. 0 bis 20, Kindheit und Schule, 20 bis 30, Ausbildung und Trainingslager für Beziehung in serieller Monogamie, 30 bis 60, dann als dritter Teil mit Familie und Beruf, 60 bis 80, eine weitere Bildungsphase, 80 bis 100, dann das Alter. Und wenn nun heute genauso viele Menschen über 65 Jahre alt sind in den europäischen Gesellschaften wie unter 20, ist es so wichtig, dass wir den unschätzbaren Wert dieser nach Hawkes vierten und fünften Lebensspanne gut begreifen, was gerade dann in der Biografie möglich ist und nicht nur für die Menschen selbst, sondern für die ganze Gesellschaft aus dieser Lebensspanne kommt. Dieser Schatz ist ja überhaupt noch nicht gehoben. Und sie ist die Spanne, wo jetzt geistig-schöpferisches frei wird. Dafür Bildungseinrichtungen zu gründen und zu entwickeln, wird in den nächsten Jahren eine großartige Aufgabe sein. Ja, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für diesen Blick auf deinen Körper, auf unseren menschlichen Körper. Und es zeigte sich doch, dass die Natur uns eben nicht nur ein Fahrgestell da liefert, mit dem wir uns bewegen, essen und schlafen können, nein, sondern dass damit das, was das Leben sinnvoll, glücklich und zufrieden macht, durch unseren Körper, wie er ist, möglich wird. Die Evolution hat ihn so geschaffen, dass wir durch die Aufrechte ein freies Wesen werden können, dass wir dadurch, dass die Mitte in unserem Schwerpunkt sitzt und wir in der Bewegung ruhig bleiben können, Bewusstsein so leicht entwickeln können, dann dadurch, dass du einen so kühlen Körper hast von 37 Grad, wenn er nicht gerade in Fieber ist, dass so alles daraufhin angelegt ist, Empathie, Einfühlungsvermögen, Wärme zu entwickeln und schließlich, dass die Natur uns diese einzigartige Spanne des Alters schenkt, was kein Tier hat, nur wir Menschen. Kindheit, dass Kinder zu einer Gesellschaft dazugehören, ist ja so eine Entdeckung der letzten 200-300 Jahre. Ich rufe dazu auf, dass wir in unserer Zeit das Alter in seiner ureigenen Qualität, Spiritualität in die Gesellschaft tragen zu können, entdecken. den Schatz, den es bereithält, als eben die Zeitspanne, in der geistige innere Vertiefung besonders möglich ist.
Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!